Ruft eine Frau aufgeregt beim Tierarzt an.
Herr Doktor, Herr Doktor, mein Kater hat Benzin getrunken.
Und?
Na ja, dann ist er 2 volle Stunden lang wie blöd durch die Wohnung gerast. Und jetzt liegt er unterm Sofa und bewegt sich nicht mehr. Können Sie mir sagen, was nur mit ihm los ist?
Ist doch klar. Benzin ist alle. Kein Benzin mehr. Der Ofen ist aus. Da ist nichts mehr, was brennt und antreibt. Statt Feuer im Herzen fühlt er sich ausgebrannt. Nicht der Kater, sondern Mose, von dem uns die Bibel erzählt. Er hatte eine glanzvolle Karriere vor sich. Und jetzt ist er mit einem Haufen von Schafen in der Wüste gestrandet. Was sollte aus seinem Leben noch werden? Er wusste es nicht. Ob Gott ihn noch gebrauchen wollte? Keine Ahnung. Seine Herkunft hat er mit der Heirat einer midianitischen Priestertochter verdrängt. Und die Frage nach dem Wohin orientiert sich am Hunger der Schafe. Feuer im Herzen. Es war einmal. Begeisterung für Gott sieht anders aus. Wenn du dir das wünschst, neues Feuer, neue Begeisterung und ein brennendes Herz für Jesus in seiner Nachfolge, dann gehen wir jetzt zu Mose in die Wüste, lesen, was sich zugetragen hat und bitten Gott, light my fire. Mose aber hütete die Schafe und Ziegen Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Einmal trieb er die Herde tief in die Wüste hinein und kam an den Horeb, den Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme aus, die aus dem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose!
Ja, hier bin ich, antwortete Mose.
Komm nicht näher, befahl der Herr. Siehe, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden.
Dann sagte er, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr fuhr fort, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weitläufiges Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Darum mach dich auf den Weg, ich sende dich zum Pharao, damit du, mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführst.
Aber Mose entgegnete, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon?
Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und dies ist das Zeichen, an dem du einmal erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten.
Doch Mose erwiderte, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen denn sagen?
Gott antwortete, ich bin der Ich Bin da.
Mit neuem Feuer brennen, ohne dabei auszubrennen, Entdeckungen am brennenden Dornbusch, so unser Thema. Eine erste Frage, die sich aufdrängt, weshalb brennt der Dornbusch und brennt doch nicht aus? Die Antwort ist einfach. Der Dornbusch brennt und brennt doch nicht aus, weil Gott selbst im Feuer ist. Der Dornbusch brennt nicht für Gott, sondern Gott brennt in ihm und deshalb gilt auch für uns. Du bist nicht dazu berufen, für Gott zu brennen. Das Erste, wir können brennen für unsere Gemeinde, für eine Aufgabe und sogar für Gott. Und wir brennen doch aus, wenn nicht Gott selbst in dieser Flamme ist. Du kannst für Gott brennen und du wirst ausbrennen, wenn nicht Gott selbst in dir brennt. Und das wünsche ich mir für mich und unsere Gemeinden, dass Gott in uns brennt. Wie das gehen kann? Für mich ist es einer der größten Schätze, den Tag mit einem Bibelwort und dem Gebet zu beginnen. Manche mögen das als gesetzlich ansehen, jeden Tag, stille Zeit am Morgen. Na, kann man so sehen. Man kann es
aber auch als das größte Vorrecht und Geschenk ansehen und erleben, mit dem lebendigen Gott in den Tag starten zu dürfen und ihn zu bitten: Jesus, light my fire, brenn du heute in mir. Ein zweites, dass wir nicht nur für Gott brennen, sondern er in uns brennt, das hat auch wohl etwas mit dem zu tun, was Gott Mose aus dem Dornbusch zuruft. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Wenn Gott in uns brennen soll, dann heißt es deshalb zweitens: Stopp, Schuhe aus. Was ist gemeint? Wofür stehen die Schuhe? Nun, zum einen verbindet sich mit den Schuhen der Dreck, durch den sie laufen. Zieh deine Schuhe aus, heißt dann, zieh aus, was schmutzig ist. Leg ab, was dich verunreinigt und was in Gottes heiliger Gegenwart keinen Raum mehr hat. Womit's Gott nicht aushält, geschweige denn, dass er darin brennen wollte. Wenn du willst, dass Gott in dir brennt, dann bitte Gott, reinige mich, heilige mich und hilf mir, so zu leben, wie es dich ehrt. Ein Leben in der Nachfolge, das ist heiliges Land. Mir wurde das schon gelegentlich bewusst, wenn ich einen Verkündigungsdienst hatte, kurz bevor ich los musste, es daheim aus irgendeinem Grund Zoff gab. Ja, irgendein blöder Satz, irgendwas Schwieriges oder etwas Verletzendes, was auch immer, und dann war plötzlich keine Zeit mehr zur Klärung oder irgendwie die Sache noch in Ordnung zu bringen oder mich zu entschuldigen. Ich musste einfach los. Und diese Autofahrten hatten es in sich, wenn man weiß, wo man sich daneben benommen hat. Und jetzt Gottes Wort verkündigen soll, heiliges Land. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Wer sie nicht auszieht, wird keinen Segen bewirken. Kraft und Ausstrahlung sind ein Fehlanzeige. Und dann stehen Schuhe für Sicherheit. Schuhe geben den Füßen Schutz und Halt. Stopp! Zieh deine Schuhe aus. Wenn du willst, dass Gott in dir brennt, dann zieh deine Schuhe aus. Zieh aus, was dir Sicherheit gibt. Leg ab, worauf du dich verlässt, und verlass dich auf Gott. Ich verlasse mich auf Gott. Diese fünf Worte kann nur der von sich sagen, der auch bereit ist zu sagen: Ich verlasse mich auf Gott. Herr, ich hab's nicht im Griff, wie es weitergeht. Herr, ich würde dir so gern dienen, aber ich weiß nicht, wie ich das Studium packen soll. Herr, du weißt, dass ich auf diese Frau stehe oder ihr Frauen auf diesen jungen Mann und mir diese Beziehung vorstellen könnt. Was meinst du dazu? Zieh deine Schuhe aus, oder mit anderen Worten, verlass dich und verlass dich auf mich. Ein drittes, Treue im Kleinen. Die Hebräer leisten Schwerstarbeit. Tag für Tag wird ihnen von den Ägyptern Unmenschliches abverlangt. Gnadenlos werden sie unterdrückt, und Mose, er treibt währenddessen seine Schafe durch die Wüste. Alles wäre nicht so gekommen, hätte Mose damals ja nicht diesen Mord an einem ägyptischen Aufseher begangen. Doch nach diesem Mord blieb ihm nichts, als sein Volk alleine zu lassen und in das ferne Midian zu fliehen. Eigentlich war Moses Mitleid mit den Israeliten damals ja Gottes Mitleid gewesen und Moses Wunsch nach Freiheit für sein Volk Gottes Wunsch. Nur der Weg, den Mose eingeschlagen hat, als er einen Ägypter erschlug, war eben nicht Gottes Weg. Und jetzt treibt Mose Schafe zum Gottesberg, anstatt sein Volk zum Gottesberg zu führen und weiter ins versprochene Land. Aber halt, wir bemerken die Parallele. Sind es jetzt Schafe, die Mose zum Gottesberg führt? So wissen wir aus dem Rückblick, dass es einmal Gottes Volk sein wird, mit dem Mose diesen Weg geht. Gott ist mit Mose nicht am Ende. Im Gegenteil. Wie das Ende erscheint, ist Gottes Anfang. Wenn Gott jetzt den Mose Schafe weiden lässt und sie zum Gottesberg führen. Dann nimmt er den Mörder und Hitzkopf in seine Schule. Auf den einsamen Weiden Midians und an den Hängen des Sinai-Gebirges wird Mose, ohne dass er es ahnt, von Gott für die größte Hirtenaufgabe der Geschichte Israels und wohl auch der Weltgeschichte vorbereitet. Bei den Schafen in der Wüste lehrt Gott Demut und die Bereitschaft, auf ihn zu hören. Gott fragt nach Moses Treue im Geringen, fernab jeglicher Leitungsaufgabe, bevor er ihn für sein großes Befreiungswerk beruft. Diese Schule Gottes, die nach der Treue im Geringen fragt, finden wir wieder bei Jesus. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Bin ich im Geringsten treu und nehme auch Aufgaben ernst und kann sie mit Liebe ausfüllen, bei denen es wenig Anerkennung gibt? Bin ich im Geringsten treu durch Treue meinen Nächsten gegenüber, meinen Eltern, meinem Ehepartner, denen gegenüber, die Gott mir zur Seite gestellt hat? Bin ich im Geringsten treu, wenn die Wahrheit unbequem ist und eine Lüge wesentlich leichter fällt? Bin ich im Geringsten treu in Geldangelegenheiten? Bin ich im Geringsten treu, auch wenn es auf den ersten Blick Vorteile hätte, es nicht ganz so genau zu nehmen? Die großen Gottesmänner Mose und David waren Mörder. Ich will jetzt nicht behaupten, dass uns etwas Entscheidendes fehlt, wenn wir das nicht sind. Wohl aber, dass uns etwas fehlt, wenn wir uns nicht von Gott in die Schule nehmen lassen. Eben wie David unter der Anklage durch den Propheten Nathan oder wie Mose bei den Schafen. Gottes Schulweg heißt Treue im Geringsten und ist ein Weg der Umkehr und der Demut und der Bereitschaft, auf Gott zu hören. Mose geht diesen Weg mit seinen Schafen, woraufhin Gott ihn dazu beruft, diesen Weg mit seinem Volk noch einmal zu gehen. Ein viertes: Dein Auftrag, es ist Gottes Vision. Wir hören noch einmal auf das Bibelwort. Der Herr fuhr fort: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und habe erkannt, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weitläufiges Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Darum, mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Gesehen habe ich, beginnt Gott. Und dann kommt zum Sehsinn auch der Hörsinn. Und nach diesem Merismus zwei Teile für das Ganze, die absolute Steigerung. Ja, ich habe erkannt, wie sehr sie leiden. Wenn Gott die Not seines Volkes sieht, hört und erkennt, dann nimmt er sie nicht nur wahr, sondern sie geht ihm durch Mark und Bein. Und mit dieser Erkenntnis kann Gott nicht anders, als aktiv zu werden. Gott ist herabgekommen, um zu befreien. Hinter Moses Berufung steckt nicht weniger als eine Vision Gottes. Und wenn du Jesus nachfolgen willst, dann ist es nichts anderes. Denn dann ist dies der große Horizont, der über deiner Nachfolge steht. Gott sieht und hört und erkennt, wie Menschen verstrickt sind in Sünde und Gefangene sind von Krankheit und Leid und Tod. Und das treibt ihn, dieselbe Sehnsucht um wie damals, zu retten, heimzubringen in sein ewiges Reich. Und deshalb steht über deinem Leben diese Vision Gottes und sein Auftrag. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich. Wir haben einen Gott, dem diese Welt nicht gleichgültig ist, sondern der ihr Leid auf sein Herz genommen hat und der um dieses Leides willen dich sendet. Allerdings, ein fünftes, auch wenn Gott beruft, bleiben Anfechtungen nicht aus. Am Beginn der Segensgeschichte Israels steht Gottes Vision für Mose. Aber wie das bei Berufungen so ist, Mose weiß nicht so recht, kann das sein? Meint er wirklich mich? Und wenn ich das nicht schaffe, nicht will, nicht kann? Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen, wer bin ich schon? Mose bekommt die Krise und er fängt an, mit Gott zu ringen. Und wir kennen ja den weiteren Fortgang der Geschichte. Nicht nur persönliche Anfechtungen, sondern tatsächlich auch Bedrängnis von außen, beim Pharao oder auf der Wanderung durch die Wüste und so weiter, scheinen die Berufung ja immer wieder in Frage zu stellen. Hat Gott wirklich mich gemeint, mich berufen, in den Dienst gestellt? Oder war es nicht doch alles irgendwie große Selbsttäuschung? An Mose sehen wir zeitlebens, auch wenn tatsächlich Gott selbst dich berufen hat in die Mitarbeit, in der Gemeinde, im Studium, in den hauptamtlichen Dienst. Anfechtungen bleiben nicht aus. Auch eine Berufung durch Gott, und wenn es ein brennender Dornbusch ist, ist kein Garant dafür, dass Anfechtungen ausbleiben. Im Gegenteil. Und doch ist es diese Berufung und Sendung Gottes, die über allem steht und die auch in aller Anfechtung trägt. Weshalb das so ist? Das hat damit zu tun, wie die Geschichte weitergeht. Aber dazwischen, ein Mann reist in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Flugzeug. Einzig der Sitz neben ihm ist noch frei, als plötzlich eine absolute Traumfrau den Gang entlang kommt und sich zwangsläufig auf den Platz neben ihm setzt. Oh, ganz aufgeregt will unser Mann die Dame irgendwie ansprechen. Oh, Entschuldigung, ja, und weshalb fliegen Sie jetzt nach Berlin? Antwortet sie, ja, ich habe da auf einem Kongress zum Thema Ehe einen Vortrag zu halten. Und wissen Sie, es ist höchste Zeit, endlich mal mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Also viele Leute glauben ja zum Beispiel immer noch, dass die afrikanischen Männer besonders einfühlsam seien. Aber ich kann Ihnen sagen, im weltweiten Vergleich ist das nichts gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern. Es gibt keine einfühlsameren Menschen als die Indianer. Ja, und dann glauben immer noch viele, die Franzosen seien so herausragend charmant, voller Esprit und unendlich romantisch. Aber völlig falsch. Es sind die Griechen, die es wie kein anderes Volk verstehen, ihre Frauen mit Charme und Humor und Romantik zu verwöhnen. Aber, guter Mann, weshalb erzähle ich Ihnen das überhaupt von diesen einfühlsamen Indianern und so romantischen Griechen? Ich weiß ja noch nicht mal Ihren Namen. Entschuldigung. Ja, natürlich, mein Name, Winnetou. Winnetou Papadopoulos. Sein Name ist Programm, nicht der von Winnetou Papadopoulos. Sechstens, Gottes Name ist sein Programm. Mose erwiderte, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott antwortete, ich bin, der ich bin da. Der dich zum Leben mit ihm und in seinem Feuer berufen hat, der ist auch dabei als der, ich bin, der ich bin da. Sein Name ist sein Programm für dich. In deinen Zweifeln und in deiner Anfechtung sagt Gott sich selbst dir zu, ich bin, der ich bin da. Ein siebtes, das Beste kommt zum Schluss. Halten wir nochmals fest, wo Gott Mose mit Feuer begegnet? In einem Dornbusch. Weshalb wählt Gott den Dornbusch aus, um sich aus ihm heraus zu offenbaren? Er hätte doch auch, wie bei Biliam, einen sprechenden Esel nehmen können oder eins von Moses Schafen. Weshalb der Dornbusch? Nun, weil der Dornbusch den Menschen begleitet seit seiner Vertreibung aus dem Paradies. Seit dem Sündenfall sind Dornen das Symbol für Gottes Gericht. Zitat: Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Und vermutlich kennt jeder von uns solche Dornen. Wenn Schule und Arbeit schwerfallen, wenn man beim Lernen das Gefühl nicht los wird, mein Kopf ist ein Sieb, wenn Krankheit das Leben schwer macht, wenn einem Steine oder eben Dornen in den Weg gelegt werden, wenn. Aber halt, schauen wir nochmals genau hin. Im brennenden Dornbusch werden die Dornen vom Ort des Gerichtes zum Ort, an dem Gott seine Retterliebe zeigt. Gott offenbart sich Mose, um sein Volk zu erlösen, und er tut dies an jenem Ort, der Symbole seit dem Sündenfall für Gottes Gericht steht, mitten in den Dornen. Und dabei bleibt es ja nicht einmal. Später bezeugt Mose Gott als den, der, Zitat, im Dornbusch wohnt. Gott begegnet dir nicht nur inmitten deiner Dornen, er wohnt darin. Er nimmt sie auf sich. Und wer sie auf sich nimmt, das sehen wir im wahrsten Sinn des Wortes, als Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz stirbt, unter einer Krone aus Dornen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und so weiter. So werden die Dornen vom Ort des Gerichtes über den Ort der Offenbarung Gottes und Gottes Wohnort zum Ort, an dem Gott Gericht und Heil zusammenführt, indem Jesus unter der Dornenkrone das Gericht auf sich nimmt und unser Leben damit heil werden kann. Ich schließe und fasse zusammen. Light my fire. Wie der brennende Dornbusch unserer Nachfolge neues Feuer gibt. Nicht du sollst für Gott brennen, lass ihn in dir brennen. Wie? Schuhe aus. Sei treu im Kleinen. Dein Auftrag? Er ist Gottes Vision. Auch wenn Anfechtungen nicht ausbleiben. Aber Gottes Name ist sein Programm für dich. Ich bin der, ich bin da. Und in allem schau auf Jesus. Unter der Dornenkrone hat er Gottes Gericht auf sich genommen, dir und dieser Welt zum Heil. Amen.